Sie hören SWR2 aktuell mit Pascal Fournier. So, jetzt mal kräftig durchatmen. Nach 6 Wochen haben die Kandidaten für die SPD-Spitze ihre Deutschland-Tournee beendet. Am Wochenende fand in München die letzte von 23 Regionalkonferenzen statt, auf denen sich die Kandidatinnen und Kandidaten bzw. die Kandidaten-Duos den Mitgliedern präsentierten. Und jetzt ist die Basis gefragt. Von heute an können die SPD-Mitglieder 12 Tage lang online abstimmen, wer die Partei denn nun in Zukunft und auch in die Zukunft führen soll. Auf dem Parteitag der baden-württembergischen SPD in Heidenheim hat Generalsekretär Klingbeil am Wochenende an die Genossinnen und Genossen appelliert, sich dann nach der Wahl aber auch wirklich geschlossen hinter die Sieger zu stellen. Frage an den baden-württembergischen SPD-Vorsitzenden Andreas Stoch: Wie deuten Sie denn diesen Appell?
Dieser Appell ist natürlich auch ein Stück weit eine Reaktion auf die gemachten Erfahrungen der vergangenen Jahre. Denn wenn die Parteispitze ständig viel Kraft dazu verwenden muss, den eigenen Laden zusammenzuhalten und sich eben nicht der Solidarität der eigenen Leute gewiss sein kann, dann ist es schwierig zu führen. Und deswegen ist dieser Appell von Lars Klingbeil berechtigt. Aber ich glaube auch, dass die Partei diesen Appell aufnehmen wird und beherzigen wird.
Das heißt, Sie rechnen damit, dass nach diesem doch ziemlich aufwendigen Verfahren und dieser extrem langen Phase dieser innerparteilichen Selbstbespiegelung tatsächlich auch mal Ruhe in der SPD einkehrt?
Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles war ja schlicht und einfach die Frage, wie geht's weiter? Und die bisherige Erfahrung war doch die, dass häufig in relativ kleinen Kreisen ausgemacht wurde, wer wird der neue Parteivorsitzende, und ein Parteitag hat es dann eben so abgesegnet. Wir haben dieses Mal gesagt, wir wollen als Funktionäre, als die Menschen, die in den Landesverbänden und im Bund Verantwortung tragen, nicht wieder den Eindruck erwecken, dass da die Weisheit allein bei denen liegt, sondern dass die Mitglieder in dieses Verfahren mit einbezogen werden sollen. Und dass das ein langes Verfahren wird, das ist dann eben, ich sage mal, gewissermaßen Schicksal, denn wenn Sie den Mitgliedern die Möglichkeit geben wollen zur Mitbestimmung, müssen Sie auch zunächst mal zuhören. Und diese Tour mit 23 Regionalkonferenzen, die war ein gutes Signal, und ich gehe davon aus, dass die gewählt werden, dann auch die große Mehrheit der Mitglieder hinter sich haben. Und deswegen ist es eine große, große Legitimation, und die wird diesen Personen dann auch helfen, diese Autorität zu entfalten.
Trotzdem geht natürlich von außen betrachtet bei der SPD in 12 Tagen eine ziemlich lange Phase der intensiven Beschäftigung mit sich selbst zu Ende. Welche Außenwirkungen erwarten Sie denn von diesem gesamten Verfahren, von diesem ganzen Prozedere?
Räumt es gerne ein, dass das natürlich nach außen nicht so entschlusskräftig wirkt, wie es die SPD vielleicht gerne wäre und wie es von der SPD auch erwartet wird. Die Menschen erwarten nicht, dass eine Partei sich um sich selbst dreht, sondern dass sie Politik macht. Und ich sage Ihnen, neben diesem Prozess hat die Bundesregierung weitergearbeitet, die SPD hat viele gute Gesetze auf den Weg gebracht, und auch in den Ländern ist die SPD ja mit Sachpolitik beschäftigt. Aber es heißt eben auch an dieser Stelle, dass dieser Prozess der Vorsitzendenfindung jetzt seinen Platz und seinen Raum braucht. Und wenn im Dezember der Bundesparteitag rum ist, dann muss Schluss sein mit Nabelschau, dann muss es vorwärts gehen, dann muss die SPD wieder die Partei sein, die die Probleme der Menschen in diesem Land löst.
Wo wir es gerade von der Außenwirkung hatten, in Baden-Württemberg kommt die SPD laut einer aktuellen Umfrage auf gerade mal noch 8%. Aber auf dem Landesparteitag in Heidenheim am Wochenende haben Sie für die Landes-SPD den Anspruch erhoben, künftig wieder mitzuregieren. Was bezwecken Sie denn mit diesem doch einigermaßen unerwarteten Vorstoß?
Also wenn der Vorstoß überrascht, dem sage ich ganz offen, wer in die Politik geht, und das gilt für mich und meine Partei, dann will der auch gestalten. Und wir sehen doch gerade jetzt in Baden-Württemberg, dass die Landesregierung zwischen Grünen und CDU in vielen Feldern so zerstritten ist, dass sie quasi handlungsunfähig ist. Wir haben das Problem mit Transformation der Industriegesellschaft, vor allem auch in der Automobilindustrie. Dazu kommt von der Landesregierung nichts, dass die Menschen ihre Arbeitsplätze behalten können. Wir brauchen neue Technologien, wir brauchen Weiterbildung für die Menschen in diesem Land. Es passiert nichts. Es wird gerade Wichtiges verschlafen, und die SPD muss die Partei sein, die den Menschen die Zuversicht gibt, diese Veränderungen auch tatsächlich aushalten zu können und auch, dass diese Veränderungen zugunsten der Menschen gestaltet werden können. Und das kann aus meiner Sicht nur passieren, wenn die SPD in der Regierung ist. Und die 8%, ja, die hängen mir auch wie ein Mühlstein um den Hals. Aber mit Verlaub, durch Depressionen werden wir diese Zahl nicht verbessern. Die Menschen müssen bei der SPD wieder die politische Kraft sehen, die ihre Probleme löst, die ihnen Hoffnung auf eine gute Zukunft gibt, und dass die SPD für sie da ist.
Wäre das auch ein Rezept für die Bundespartei? Braucht Ihre Partei wieder Visionen? Ein früherer SPD-Kanzler hat für diesen Fall ja mal den Besuch beim Arzt empfohlen.
Also Dieser Kanzler Helmut Schmidt hat diesen Satz mit einem fetten Schmunzeln im Gesicht gesagt. Und ich glaube, eine Partei wie die SPD kann nicht ohne Visionen sein, denn die Menschen wollen doch ein Gefühl dafür haben, dass sie in Baden-Württemberg, in Deutschland im Jahr 2030 und 2040 immer noch gut leben können. Die Menschen sollen ja auf ein bestimmtes Ziel hin leben. Und dazu braucht meine Partei dringend die entsprechenden Visionen für die Menschen.
Jetzt geht erstmal in 12 Tagen der innerparteiliche Findungsprozess zu Ende. Würden Sie eine Prognose über Verlauf und Ausgang der Online-Abstimmung wagen?
Nach den Regionalkonferenzen und auch der Berichterstattung würde ich sagen, es hat sich da kein eindeutiger Favorit herausgeschält. Ich glaube, dass es für unsere Partei am Ende wichtig sein wird, wer auch die Autorität hat, dieses Amt einzunehmen und die Partei zu einen und in die Zukunft zu führen. Aber ich traue mir heute wirklich noch kein Urteil zu. Ich denke aber, dass wir, wenn dann dieser erste Durchgang der Mitgliederbefragung durch ist, ein klareres Bild haben werden von 2 bis 3 Favoritenduos und dann wird es gegebenenfalls einen zweiten Durchgang einer Mitgliederbefragung geben. Und wie gesagt, im Dezember muss daran dann ein Knopf sein.
Das war Baden-Württembergs SPD-Landeschef Andreas Stoch. Das Gespräch haben wir am späten Vormittag aufgezeichnet. Es ist ziemlich genau 2 Jahre her. Am 1. Oktober 2017 fand in Katalonien ein umstrittenes Referendum über die Unabhängigkeit statt. Am 10. Oktober 2017 unterschrieb der damalige Regionalpräsident Puigdemont eine Unabhängigkeitsdeklaration. Am 21. Oktober 2017 setzte die spanische Zentralregierung die katalonische Regionalregierung ab und begann mit ihrem rigorosen Vorgehen gegen die Organisatoren, gegen die zentralen Figuren hinter dem katalanischen Unabhängigkeitsstreben. Puigdemont und einige seiner Mitstreiter konnten sich absetzen und leben seither im Ausland. Andere konnte die spanische Justiz festsetzen. Und gegen sie hat das oberste spanische Gericht heute am 14. Oktober 2019 teils ziemlich harte Strafen verhängt. Nicht ganz so drakonisch, wie der Staatsanwalt sie gefordert hatte, aber sie haben es trotzdem in sich. ARD-Korrespondent Oliver Neuroth berichtet.
4 Monate wurde verhandelt. Verglichen dazu fällt die Verkündung des Urteils unspektakulär aus. Das Gericht verschickte es am Vormittag lediglich schriftlich per E-Mail.
Das oberste Gericht Spaniens hat Oriol Junqueras zu 13 Jahren Haft verurteilt. Außerdem darf er 13 Jahre lang kein öffentliches Amt ausüben.
Oriol Junqueras war der Hauptangeklagte in diesem Verfahren. Der ehemalige Vizeregierungschef Kataloniens galt als einer der zentralen Planer des Unabhängigkeitsreferendums im Herbst 2017, das das Verfassungsgericht vorab für illegal erklärt hatte. Das oberste Gericht in Madrid verurteilte ihn nun wegen Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel. Gegen Junqueras wurde die höchste Haftstrafe verhängt. Seine ehemaligen Kabinettskollegen müssen zwischen 10,5 und 12 Jahre ins Gefängnis. Die Köpfe 2 katalanischer Bürgerbewegungen, Jordi Sanchez und Jordi Cuixart, jeweils 9 Jahre. Als erstes Mitglied der spanischen Regierung äußerte sich am Vormittag Infrastrukturminister Ábalos im Fernsehen. Das Urteil stellt klar, dass in Spanien der Rechtsstaat funktioniert. Die Justiz hat einerseits gemäßigt geurteilt, aber auch mit einer gewissen Strenge. Anders bewerten die Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien die Entscheidung des Gerichts. Die größte Separatistenpartei ERC spricht von einem beschämenden Urteil und dem Tod der spanischen Demokratie. Es werde ein Erdbeben in der Bevölkerung auslösen. Ähnliches hatte schon der katalanische Regionalpräsident Torra vor ein paar Wochen bei einem Besuch in Madrid vorhergesagt. Wenn das Urteil gegen unsere Freunde kein Freispruch ist, wird das eine neue Etappe einläuten. Wir starten dann erneut unsere Initiative, gehen entschlossen den Weg, der in der Unabhängigkeit gipfelt. Die Separatisten haben schon zu Protesten in Katalonien aufgerufen. Schüler und Studenten demonstrieren seit dem Mittag auf den Straßen von Barcelona, blockieren einige der Hauptverkehrsachsen. Wenn es nach der Unabhängigkeitsbewegung geht, steht Katalonien eine weitere Protestwoche bevor, die am Freitag in einem Generalstreik in Barcelona gipfeln soll. Oliver Neuroth, Madrid.
Die rechtsnationale polnische Regierung hat in den vergangenen 4 Jahren viele Gelegenheiten gehabt, um in Europa quer zu schießen, und sie hat viele davon weidlich ausgenutzt. Bei der Flüchtlingspolitik, bei der Justizreform, beim Weltkriegsgedenken, beim Roden eines geschützten Urwalds. Immer wieder gab und gibt es Zores zwischen Brüssel und Warschau, und es wird ihn vermutlich auch weiterhin geben, denn die rechtsnationale Partei Recht und Gerechtigkeit PiS von Präsident Kaczynski und Regierungschef Morawiecki hat die gestrige Parlamentswahl im Nachbarland klar gewonnen. So klar, dass es ziemlich sicher für eine weitere PiS-Alleinregierung reicht. Anders gesagt, die Polen wollen unbestreitbar weiter so. Aus Warschau berichtet Jan Palokat.
Zwar laufen zur Stunde noch weitere Ergebnisse aus den Wahllokalen ein, aber der deutliche Sieg der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS ist ihr nicht mehr zu nehmen. Die Partei schwankte zuletzt nach amtlichen Angaben um die 44% und lag damit weit vor den größten Verfolgern. Während insbesondere die liberale Bürgerplattform, die Polen lange selbst regiert hat, ihre Wunden leckt, zeigen sich Vertreter der wiederauferstandenen politischen Linken selbstbewusst. Ein Frontmann des linken Parteienbündnisses, Robert Biedron, meinte im Privatfernsehen:
Ich bin der Meinung, gegen PiS zu sein, ist zu wenig. Die Opposition hat viele Fehler gemacht, dafür zahlt sie heute. Jetzt müssen wir die Opposition sein, die ihre Chance nutzt. Kaczynski wird vermutlich weitermachen mit einem Polen, das verschlossen und fremdenfeindlich ist und das Gemeinschaftliche negiert. Wir aber wollen einen europäischen, modernen Wohlfahrtsstaat aufbauen und zeigen, es gibt eine Alternative. Zur PiS. Die Regierungspartei aber kostet ihren hohen Wahlsieg keineswegs aus. Parteichef Kaczynski hatte schon am Wahlabend gemahnt, man müsse sich jetzt fragen, warum trotz aller Errungenschaften noch immer so viele Polen nicht für PiS gestimmt haben. Jacek Sasin, ein Staatssekretär, präzisierte heute:
Die Kommunikation mit dem Bürger muss gründlich verbessert werden, weil die Informationen über das ganze Ausmaß der positiven Veränderungen viele Polen nicht wirklich erreicht. Wir haben zweifellos den Lebensstandard verbessert, trotzdem wählten viele Polen die Opposition, die nichts anzubieten hat. Wir müssen uns fragen, warum so viele Polen gegen ihr eigenes Interesse stimmen. Schon vor der Wahl hatten Regierungsgegner geargwöhnt, nach der Wahl werde sich PiS die privaten Medien vorknöpfen, die anders als der öffentliche Rundfunk bis heute durchaus regierungskritisch berichten. Im PiS-Parteiprogramm findet sich dazu unter dem Passus Freiheit und Vielfalt der Medien die Forderung nach einer Medienselbstregulierung. Sie solle sich um die Einhaltung berufsethischer Standards der Journalisten kümmern, heißt es weiter. Ähnlich wie das bei Anwälten oder Ärzten heute schon der Fall sei. Aus Warschau, Jan Palukat.
SWR 2 aktuell, es ist 12.18 Uhr. Die Not bringt einen zu seltsamen Schlafgesellen, heißt es in Shakespeares Sturm. Klingt deutlich vornehmer als in der Not frisst der Teufel fliegen, aber es meint dasselbe. Wenn's eng wird, wenn's wirklich eng wird, dann kann man sich die Dinge nicht unbedingt raussuchen oder auch die Verbündeten. Ob beispielsweise Syriens Machthaber Assad in Friedenszeiten der bevorzugte Bündnispartner der syrischen Kurden gewesen wäre, Fragezeichen. Aber es sind eben keine Friedenszeiten. Die türkische Offensive auf die Kurdengebiete im Norden Syriens geht unvermindert voran. Erdogans Truppen sind militärisch deutlich überlegen. Und so müssen sich die Kurden einfach an den wenden, der greifbar ist. Und das ist in dem Fall eben Assad. ARD-Nahost-Korrespondent Carsten Kühntop über ein Bündnis aus der schieren Not.
Das staatliche syrische Fernsehen holt alles aus der Story raus. Am Morgen meldete es, dass Regierungstruppen in die Ortschaft Tel Tamer vorgestoßen seien. Der Moderator sprach mit Triumph in der Stimme. Die standhafte arabische syrische Armee ist Richtung Norden vorgerückt, um die geheiligten syrischen Staatsgebiete zu befreien und die Würde des Landes zu verteidigen. Die Helden sind dem Ruf des Volkes gefolgt und rücken Richtung Norden vor. Und nun sind sie in Tel Tamer angekommen. Der Sender Al Jazeera berichtet, in der Stadt Manbij gebe es bereits Zusammenstöße zwischen Regierungssoldaten und pro-türkischen syrischen Milizionären. Manbij war bisher unter kurdischer Kontrolle. Als die Nachricht von dem Deal zwischen Regierung und Kurden gestern Abend die Runde machte, gingen in der Stadt Hasaka Menschen spontan auf die Straße, um zu feiern. Auch das zeigte das Staatsfernsehen ausführlich. Die Autonomieverwaltung von Nordostsyrien hatte am Abend erklärt, dass die syrische Armee entlang der gesamten Länge der Grenze mit der Türkei stationiert werde. Badran Ciakurt, ein führender Vertreter der syrischen Kurden, sprach von einer vorläufigen militärischen Vereinbarung. Politische Fragen würden beide Seiten später diskutieren. Zuvor war bekannt geworden, dass Gesandte der von Kurden geführten syrischen demokratischen Kräfte, kurz SDF, und Regierungsvertreter mehrere Tage lang verhandelt hatten. Die Gespräche fanden dem Vernehmen nach auf einer russischen Luftwaffenbasis in Syrien statt, in Anwesenheit russischer Vertreter. Der syrische Präsident Bashar al-Assad sieht offenbar eine Chance, seinen Herrschaftsbereich auszuweiten, jetzt wo die Kurden ihren Schutz durch die Amerikaner verloren haben. Zuletzt hatten die Kurden etwa ein Drittel Syriens kontrolliert. Dieses Territorium dürfte jetzt deutlich schrumpfen. Carsten Küntop, Kairo.
Von den USA wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen, konfrontiert mit einem dramatisch überlegenen Gegner. Dass sich die Kurden jetzt hilfesuchend an Assad wenden, ist aus ihrer Sicht fast zwingend, von außen betrachtet mindestens nachvollziehbar. Wobei sich demnächst daraus weitere unangenehme Fragen ergeben könnten, zumindest wenn Luxemburgs Außenminister Asselborn recht behält.
Stellen Sie sich vor, Syrien oder Alliierte von Syrien schlagen zurück und greifen die Türkei an. Ich habe NATO-Mitglied gesagt, dann sage ich auch Artikel 5. Das heißt, der Beistandspakt besteht. Auf Luxemburgisch oder auf Deutsch heißt das, dass alle NATO-Länder, wenn die Türkei angegriffen würde, dann einspringen müssten, um der Türkei zu helfen.
Jean Asselborn heute Morgen im Bayerischen Rundfunk. SWR-EU-Korrespondent Stefan Überbach in Brüssel. Und plötzlich wird aus der türkischen Offensive in Nordsyrien ein NATO-Bündnisfall. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Also so weit sind wir noch nicht, aber es ist natürlich Aufgabe der Außenpolitik, der Diplomatie, sich immer auch mit dem Fall X vorab schon zu beschäftigen. Und theoretisch wäre ja so ein Szenario durchaus denkbar, wie es Jean Asselborn geschildert hat, wenn es zu direkten Kämpfen zwischen den Assad-Truppen und der Türkei kommen sollte. Allerdings hat es in der Geschichte der NATO diesen gemeinsamen Verteidigungsfall erst ein einziges Mal gegeben. Das war nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Damals hatten ja die USA das Bündnis um Hilfe gebeten, weil sie attackiert worden sind. Im Fall der Türkei liegen die Dinge doch etwas anders, würde ich sagen. Präsident Erdogan sagt zwar auch, dass es um den Kampf gegen den Terror geht, aber ob die NATO-Regeln hier die Ausrufung von Artikel 5 hergeben, das ist, denke ich, Stand heute vollkommen offen. Klar ist aber auch, dass die Türkei ein NATO-Mitglied ist. Das macht die Situation für die Bündnispartner nochmal zusätzlich kompliziert, gar keine Frage.
Nun beraten heute in Luxemburg die EU-Außenminister darüber, wie sie möglicherweise auf die türkische Offensive in Nordsyrien reagieren wollen. Da geht es unter anderem um Waffenlieferungen. Auf dem Tisch liegen auch mögliche Wirtschaftssanktionen gegen Ankara. Wie sehen Sie denn die Chancen für eine gemeinsame europäische Linie in dieser Frage?
Ich glaube, beim Punkt Waffenlieferungen werden sich alle einig werden. Da haben sich einige ja auch schon vorab positioniert. Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Schweden etwa. Da sollen zumindest keine neuen Verkäufe und Exporte mehr genehmigt werden. Die Frage ist, ob sich die Türkei davon beeindrucken lässt. Denn Erdogan hat auch andere Lieferanten. Russland zum Beispiel, da geht es um Raketenabwehrsysteme, da geht es um Kampfflugzeuge. Deshalb gibt es ja auch schon die Forderung an die Adresse der EU nach weitergehenden Maßnahmen. Wirtschaftssanktionen haben Sie angesprochen zum Beispiel. Oder Kreditbürgschaften zu streichen. Da ist oben auf der Eskalationsleiter durchaus noch Luft. Allerdings müssen solche Beschlüsse in der EU immer einstimmig getroffen werden. Das ist gerade bei Wirtschaftssanktionen nicht einfach, weil davon ja auch Exportbranchen in Europa betroffen sein können. Also da hat sich jetzt im Vorfeld des Treffens noch keine klare Haltung abgezeichnet. Aber als Möglichkeit sind weitere härtere Strafen gegen die Türkei heute auch auf dem Tisch.
Und wie groß ist die Gefahr, dass Erdogans Drohung bei anhaltender Kritik an seinem Kurs einfach deutlich mehr Flüchtlinge nach Europa zu lassen? Inwieweit sticht das alles andere?
Das ist schon ein Druckmittel, das Erdogan in der Hand hat. Ganz klar, er droht ja auch immer wieder damit, die Grenzen der Türkei Richtung EU aufzumachen. Aber angesichts der doch sehr dramatischen Lage in den Kampfgebieten, angesichts der Bilder, der Nachrichten von dort, haben sich einige Außenminister schon sehr klar positioniert und gesagt, wir als Europäische Union dürfen trotz allem unsere Werte und Prinzipien nicht aufgeben, denn die Invasion eines Nachbarlandes wird als klarer Verstoß gegen internationales Recht gewertet.
Informationen und Einschätzungen von unserem Europakorrespondenten Stefan Überbach in Brüssel. Eigentlich ist er gar kein echter Nobelpreis, der Preis der schwedischen Reichsbank in Wirtschaftswissenschaft zur Erinnerung an Alfred Nobel, so heißt das Ding wörtlich. Aber weil sich das eh keiner merken kann, spricht man einfach vom Wirtschaftsnobelpreis. Und an wen der in diesem Jahr geht und wofür, das weiß Katharina Kaufmann.
Wie die schwedische Akademie der Wissenschaften erklärte, erhalten Avijit Banerjee aus Indien, Esther Duflo aus Frankreich und Michael Kremer aus den USA den Wirtschaftsnobelpreis für ihren experimentellen Ansatz zur Bekämpfung der globalen Armut. Mit Esther Duflo erhält erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Wirtschaftsnobelpreises eine Frau die Auszeichnung. Vor ihr war die US-Amerikanerin Eleanor Ostrom im Jahr 2009 ausgezeichnet worden. In einer ersten Reaktion erklärte die bei der Bekanntgabe telefonisch zugeschaltete Duflo, sie hoffe, dass sie Frauen weltweit dazu inspirieren könne, selbstbewusst ihrer Arbeit und Forschung nachzugehen. Der mit 9 Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet rund 830.000 Euro, dotierte Wirtschaftsnobelpreis geht nicht auf das Testament des Erfinders Alfred Nobel zurück. Erst nachträglich stiftete ihn die schwedische Reichsbank. Der Preis gilt daher nicht als klassischer Nobelpreis. In Erinnerung an Alfred Nobel wird er seit dem Jahr 1969 verliehen.
Katharina Kaufmann berichtet, und eine bessere Überleitung zu unserem täglichen Wirtschaftsgespräch kann man sich als Moderator nun wirklich kaum noch wünschen. Soll der chinesische Mobilfunkanbieter Huawei ausgeschlossen werden vom Ausbau des deutschen 5G-Netzes? Darüber ist in den vergangenen Monaten sehr viel diskutiert worden. Vor allem die USA werfen Huawei eine zu große Nähe zur chinesischen Regierung vor und sie warnen vor Spionage und Sabotage. Das Handelsblatt berichtet jetzt, die Bundesregierung verzichte auf ein Verbot. Huawei dürfe Technik liefern für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Im Studio ist SWR-Wirtschaftsredakteurin Sina Rosenkranz. Was ist denn dran an diesem Bericht?
Naja, die Bundesregierung hat dem Zeitungsbericht heute ein Stück weit widersprochen und gesagt, die Entscheidung, ob sich Huawei beteiligen dürfe, sei noch nicht endgültig gefallen. Und überhaupt sei der Ansatz der Bundesregierung sowieso schon immer gewesen, keine Ausschlussklauseln gegen einzelne Firmen aufzustellen. Das habe Kanzlerin Merkel schon im März so angekündigt. Gleichzeitig hat die Bundesregierung aber bestätigt, dass sie in den nächsten Tagen einen Sicherheitskatalog verabschieden wird für die Beteiligung von Firmen am 5G-Netz. Also dann kriegen wir es auch schriftlich. Und das Handelsblatt hat offenbar vorab Einblick, was in diesen Sicherheitsbestimmungen drinstehen soll. Und das wiederum lässt eben darauf schließen, wie mit Huawei umgegangen werden soll.
Nämlich?
Naja, kurz gesagt, auch nicht anders als mit anderen Wettbewerbern. Die deutsche Linie bleibt offenbar auch in diesem Papier. Es werden Sicherheitsregeln aufgestellt, die alle Unternehmen erfüllen müssen, die sich bewerben. Und interessant, es soll auch nicht mehr die Einschränkung geben in diesem Papier, dass Systeme nur von vertrauenswürdigen Lieferanten bezogen werden dürfen. Das wurde nach Handelsblatt-Informationen entschieden abgeschwächt. Stattdessen will sich die Regierung damit begnügen, von den Herstellern eine Vertrauenswürdigkeitserklärung zu verlangen, die von Huawei natürlich unterschrieben wird. Und genau das wollten die USA ja eigentlich verhindern.
Die Frage ist natürlich dann, was solche Vertrauenswürdigkeitserklärungen wert sind. Ist die Position der Bundesregierung da nicht ein bisschen naiv?
Ich halte sie für nachvollziehbar, denn zum einen gibt es bisher nach wie vor keine Beweise für den Vorwurf der Spionage, den US-Präsident Trump immer wieder erhebt, wohingegen bei amerikanischer Netzwerkhardware tatsächlich schon eingebaute Hintertürchen gefunden wurden, die der Geheimdienst hätte nutzen können. Zum anderen ist Huawei-Technik schon jetzt in den bestehenden deutschen Netzen verankert und für die Bundesregierung spielen natürlich auch politische Gründe eine Rolle, weil man eben Bedenken hat vor einem wirtschaftlichen Schaden in den Beziehungen mit China. Also ich kann das schon verstehen, aber natürlich wird dieses Papier, wenn es in den nächsten Tagen dann veröffentlicht wird, noch für große Diskussionen sorgen.
So viel für den Moment mal zu Huawei. Schauen wir noch kurz auf die Börse. Wie ist die Stimmung bei den Anlegern heute?
Naja, im Handelsstreit China-USA soll es ja angeblich eine Teileinigung geben, aber das löst bei den Anlegern heute keine Euphorie aus. Im Gegenteil, außerdem drücken nämlich wieder schon die ins Stocken geratenen Brexit-Verhandlungen auf die Stimmung. Der DAX verliert deshalb am Mittag 0,8% und steht damit bei rund 12.400 Punkten.
Aktuelle Wirtschafts- und Börseninformationen von Sina Rosenkranz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.